Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first stepfather, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Apropos Krönung, jetzt haben wir das heute ganz verpasst zu erwähnen, aber wenn die Episode ja rausgeht, falls sie noch rausgehen sollte, ist es ja schon 2 Wochen hinter der Zeit, dass ja übermorgen auch eine neue Krönung stattfindet in Washington. Im intern, nicht außen, weil es offensichtlich ein bisschen frisch ist und die Frisur leiden könnte.
Ja.
Und
aber ich glaube, deswegen, man macht das jetzt, glaube ich, weniger wegen seiner Frisur, sondern weil ja auch das Publikum dann da in der Kälte sitzen muss.
Ja, gut, okay. Ja. Aber ich meine, es ist schon metaphorisch, eventuell müssen wir die nächsten 4 Jahre in der Kälte sitzen.
Ja.
Jetzt sind die 2 Sachen. Erstens kann er wahrscheinlich nicht mehr sagen, es ist die größte Menschenversammlung aller Zeiten bei einer Intronisation, weil keiner kommt.
Ja.
Und zweitens habe ich so die Angst, dass unser Podcast nicht mehr zu hören sein wird, weil das Internet abgeschaltet wird oder weil Elon Musk auch sämtliche Podcast-Dienste kaufen wird, so wie er TikTok kaufen soll oder was weiß ich nicht noch alles.
Ja, das kann sein. Das kann uns passieren. Ja. Sie werden erst hier uns den Saft abdrehen und Starlink können wir dann auch nicht nutzen.
Nein.
Ja.
Ah, das wird also, es werden eine herrliche Zeit. Also am Montag ist es ja und deswegen, vielleicht Sebastian, war das heute unsere letzte Episode. Die erste Folge der zweiten Staffel ist die letzte.
Ja.
Weil dann Free Speech, obwohl eigentlich müsste es das Gegenteil sein. Free Speech, jeder darf jetzt was sagen. Und überall und immer.
Die Krönungsmesse im Washingtoner Kapitol Einfluss auf diesen Podcast haben wird, ist mehr als ungewiss. Fest steht hingegen, dass Nico und Sebastian positiv von einem Heavy-Metal-Album überrascht worden sind, das 1982 erschienen ist und auf das in der heutigen Episode eingegangen werden wird. Doch zunächst, wo haben sich Nico und Sebastian nach 2 Jahren wiedergesehen?
Sebastian, heute ist der 18. Januar 2025. Ich wünsche nicht nur dir, ich wünsche auch unseren Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr, falls man das jetzt noch sagen darf, aber ich sage es trotzdem, denn sie mussten ja, alle unsere Fans, alle unsere Hörer mussten ja 5, 6, vielleicht sogar 7 Wochen auf uns warten, denn je nachdem, wann diese Episode veröffentlicht wird, da kann es noch ein bisschen dauern. Jetzt müssen wir aber der Wahrheit halber sagen, wir haben uns in unserer recht langen Weihnachtspause sowohl gehört per FaceTime, weil wir die zweite Staffel geplant haben, wir haben uns auch gesehen. Und zwar zum ersten Mal live und in Farbe seit 2 Jahren. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du das kurz verraten? Kannst du erzählen, wie es zu einem Treffen dieser beiden Podcast-Hosts kam, und zwar in der letzten Woche am 9. Januar. Was ist da passiert?
Also ich muss etwas ausholen.
Gerne.
Wir haben uns in der Tat nach zwei, ja, erstaunlich, dass es doch 2 Jahre waren. Also wir sehen uns.
Ich hab dich sofort wiedererkannt.
Ja, liegt vielleicht daran, dass wir uns ja mindestens einmal pro Woche per Videochat sehen.
Und ich muss für unsere Hörer dazu sagen, Sebastian sieht real noch viel, viel besser aus. Also es ist schon... Ist ja schon
die KI-Filter, die jetzt hier per Video das Bild manipulieren, die sind halt auch einfach noch nicht so gut. Ja. Nein, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns jetzt auch mal wieder physisch so live und in Farbe getroffen haben. Und wie kam es eigentlich dazu? Es kam dazu, also sagen wir mal so, eigentlich wollte die Familie mal wieder einen Winterurlaub machen. Ach, und da war ich, also ich wusste gar nicht, warum jetzt die Chefin wieder auf diese Idee kommt, weil der letzte Winterurlaub doch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, in die Hose gegangen ist, aber man hat festgestellt, wir sind nicht so die Schneefamilie.
Ach nun komm, also ich möchte es gerne verraten, aber du hast mir im letzten Jahr, da hast du mir schon sehr, sehr beeindruckende und geradezu paradiesische Fotos geschickt von wunderschönen Schneelandschaften, von Gebirgen, von Tälern und auch von dir mit einem Helm auf einem Schlitten. Und es schien mir nicht so, als hätte man dich dazu zwingen müssen.
Nein, musste man nicht. Allerdings, es ist ja immer so. Ne? Wann nimmt man Fotos auf? Man nimmt Fotos auf in diesen Momenten, in diesen nahezu perfekten Momenten der Harmonie, der Schönheit. Ne? Man will dann diesen Moment festhalten und man denkt sich, ach, was für eine schöne Aussicht, was für eine tolle Rodelbahn. Ja, aber diese Rodelbahn war alles andere als toll. Sie war halsbrecherisch. Es war wirklich Gefahr für Leib und Leben. Und ja, es war einer der wenigen Momente, wo keiner mal kalte Füße hatte, kalte Hände oder Schnee im Schuh oder was auch immer. Schnee ist irgendwie, ist eigentlich nicht unser Ding. Und deswegen dachten wir, machen wir es dieses Jahr vielleicht mal ganz unkonventionell und machen eine Woche Winterurlaub im Münsterland. Jetzt fragt sich der geneigte Hörer, warum denn eigentlich verdammt nochmal das Münsterland? Nun, es ist so, als Exil-Westfale, wenn ich das so sagen darf, habe ich natürlich eine gewisse Zuneigung zum Münsterland.
Wurdest du ins Exil geschickt oder hast du es selbst gewählt? Das ist immer ganz wichtig.
Na, war schon selbst gewählt, ja. Muss ich zugeben, ja.
Ja.
So, jetzt, wir haben beide in Münster studiert, wir haben häufig auch schon mal über Münster gesprochen. Das liegt vor allen Dingen immer daran, weil wir halt viele Jahre in Münster verbracht haben. Und ja, und da dachten wir uns, Mensch, warum nutzen wir jetzt nicht diese Zeit, Anfang Januar, diese stille Zeit, nachdem all die Feiern und Sektkorken geknallt haben, warum nutzen wir nicht diese stille Zeit und fahren mal ins Münsterland? Und dann waren wir tatsächlich eine Woche im schönen westfälischen Dülmen, wer kennt es nicht, die Stadt der
Wildpferde. Inklusive Schnee, muss man
ja
dazu sagen.
Ja, und also wer hätte das gedacht? Das hatten wir überhaupt nicht auf der Agenda. Wir wollten ja eigentlich dem Schnee entfliehen.
Aber wart ihr textiltechnisch vorbereitet oder musstet ihr zukaufen?
Wir haben nicht zugekauft, aber wir waren jetzt auch nicht wirklich vorbereitet. Allerdings, ja, also es war Schnee, für das Münsterland auch verhältnismäßig viel Schnee. Ich kann mich auch, ehrlich gesagt, kaum daran erinnern, dass es mal so heftig geschneit hätte, also zu unserer Zeit, als wir dort waren.
Es reichte zumindest für einen Schneemann und ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Wie groß war der, den du mit deinen Kindern gebaut hast?
Na, wir haben 2 Schneemänner gebaut.
Oh, es gab das sogar heißt, 2?
Ja, es gab einmal den kleinen, kompakten Handschneemann für das Gefrierfach. Ja. Ne, da habe ich einfach auf die Schnelle Schnee aus dem Dachfenster, habe ich Schnee vom Dach geholt und habe da schnell ein Schneemännchen gebaut,
ja,
der erstaunlich lange auch gehalten hat. Aber wir haben sogar draußen einen 1,50 Meter hohen Schneemann gebaut.
Nein!
Ja, Jetzt ist es allerdings so, es hat viel geschneit, allerdings war es nicht wirklich kalt und der Boden unter dem Schnee war ein einziger Morast. Es war eine dicke, sumpfige Schlammschicht. Das heißt, wenn man dann anfing, seine erste...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Schneemannkugel zu formen, war die anfangs auch noch weiß, aber je mehr man rollte und je schwerer die Kugel wurde und je mehr sie sich in den Boden drückte, desto brauner wurde die ganze Angelegenheit, sodass es am Ende weniger ein Schneemann, sondern eher ein Schlammmann war. Aber
naja, gut, aber in Diversitätszeiten, in denen wir leben, ist das vielleicht gar nicht das Schlechteste.
Ja,
diese weißen Schneemänner,
ja,
Herrgott,
genau.
Ich kann sie nicht mehr sehen.
Ja, genau. Ach, das hatte ich jetzt gar nicht bedacht. Stimmt, hatte es doch auch sein Gutes. Naja, so, und jetzt war klar, wir fahren ins Münsterland. Und du erinnerst dich, du hast ja im Dezember Geburtstag und jetzt hatte ich mich gefragt, was kann ich denn meinem Co-Host Schönes zum Geburtstag schenken? Weil er hat es wirklich
verdient. Er hat schon alles
und
ja,
er hat
Gesundheit,
jetzt ein Jahr lang für dieses Podcast-Projekt geschuftet, hat immer die ganze Post-Production an der Backe.
Oh, was bin ich vergangen in diesem Jahr?
Ja, und wie kann ich jetzt meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen? Und vor allem, wie kann ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und das Ganze auch noch mit dem Projekt in irgendeiner Weise in Verbindung bringen?
Das war schon ein egoistischer Hintergedanke. Ich höre es schon raus,
Sebastian. Was, bist du egoistisch? Nein. Ich wollte einen Anknüpfungspunkt zu unserem Podcast-Projekt schaffen und liebe Hörerinnen und Hörer, in Staffel 1 haben wir bereits angefangen, per Album durch die Galaxis zu reisen. Jede Woche hörten wir ein neues Album und wir ließen den Zufall entscheiden, welches Album wir hören werden. Es ist immer ein Album aus dem Buch 1001 Alben, die man gehört haben muss. Und ich würde sagen, wahrscheinlich 90% der Alben kennen wir gar nicht. Und jede Woche was Neues. Und da wir jetzt gemeinsam so diese wunderbare Reise durchlebt haben, dachte ich mir, gut, reisen wir vielleicht auch nochmal auf anderem Wege ein Stückchen durchs Universum, durch die Galaxis und besuchen das Münsteraner Planetarium. Und das haben wir gemacht. Und deswegen haben wir uns in Münster getroffen.
Jetzt müssen wir dazu sagen, wir kannten beide schon das Planetarium aus Kinder, Jugend, vielleicht sogar aus Studentenzeiten. Ich war vielleicht da, als ich so 12, 13 war. Du warst, glaube ich, später nochmal da. Aber jetzt muss man dazu sagen, es ist gerade in der Sanierung inbegriffen. Aber es hatte keinerlei Auswirkung auf das Planetarium an sich. Wir haben dort eine Stunde in einer pädagogisch wertvollen Erklärbär-Runde gesessen mit anderen Eltern und Kindern. Und was ist dir aus dieser einen Stunde ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Hast du was gelernt? Denn es richtete sich ja explizit an Kinder, so um die 5 Jahre.
Ja, ich habe gelernt, dass diese Sternbilder, von denen ja häufiger mal die Rede ist, großer Wagen, kleiner Wagen, großer Bär, kleiner Bär, Jungfrau, Wassermann, und diese ganzen Sternzeichen, die haben wir gesehen. Man hat uns gezeigt, wie man sie denn auch am Sternenhimmel identifizieren kann. Jetzt braucht man allerdings wirklich sehr, sehr viel Fantasie, um aus dem Wassermann auch einen Wassermann erkennen zu können.
Und ich möchte noch eine Stufe vorher noch einschieben. Man braucht nicht nur viel Energie und Fantasie, man braucht auch einen Nachthimmel, der nicht lichtverschmutzt ist.
Oh ja, und das haben wir gesehen. Also,
das haben wir gesehen und gelernt, ja.
Ja, wir haben einmal sozusagen den europäischen Nachthimmel in seinem jetzigen Zustand gesehen mit all der Lichtverschmutzung.
Mhm.
Und ja, sah erstmal vertraut aus, man sah so ein paar Sterne.
Und das war schon überwältigend.
Das war schon mhm. was. Lag vielleicht aber auch an diesen wunderbar bequemen Sesseln, die man so zurücklehnen konnte. Und das Planetarium ist bereits komplett saniert. Man sitzt dort in einem ganz modernen und gemütlichen Ambiente. Ja, das war ganz wunderbar. Aber dann, was machte dann die Erklärbärin? Sie knipste die Lichtverschmutzung aus.
Und das war ein ganz anderes Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem Moment, als sie das getan hat und man noch viel, viel mehr Sterne und die Milchstraße sehen konnte, da wurde mir schlagartig bewusst, unsere Vorväter und Vormütter, die diesen Himmel so gesehen haben in der Antike, meinetwegen, die mussten ja auf diese ganzen Mythen und Gedanken kommen. Ich meine, man liegt da abends, man hat nichts zu tun, Netflix funktioniert noch nicht, weil kein Strom da ist.
Ja.
Und dann schaut man einfach so in die Sterne und denkt sich da was aus.
Ja, und die sind natürlich auch deutlich beeindruckender als heute. Heute übersieht man sie ja und denkt sich, ja, ne, also man, vor allen Dingen, wenn man dann über so eine Straße geht und die ganzen Straßenlaternen, man sieht ja kaum was vom Sternenhimmel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man damals einen ganz anderen Blick darauf hatte und sich auch, ja, also sagen wir mal so, dieses Rätselhafte, das war viel präsenter, als es das heute vielleicht ist.
Da gibt's doch diese Episode, das Lachen der Thrakerin, wo die thrakische Magd dem Philosophen Thales beobachtet, wie er zum Sternenhimmel schaut und dabei in einen Brunnen fällt. Ja, also nach dem Motto, also ha, du beschäftigst dich mit Dingen da ganz weit weg, aber siehst nicht die Dinge, die direkt vor deinen Füßen stehen.
Okay. Mhm. Wie, ja. Und wer ist in den Brunnen gefallen? Herr Thales ist in den Brunnen gefallen.
Herr Thales.
Ja, okay, ja. okay. Mhm. Ja, Satz des Thales fällt mir dazu ein, ne? Jeder Winkel über einem Halbkreis ist ein Rechter.
Und das hat er nicht gegoogelt. Liebe
ja,
Hörer, das wann, kommt aus der Pistole geschossen.
Wann war hier und wann ist ihm das eingefallen?
Hat also man Herrn Thales eingeprügelt.
Ja, also wann ist dem Thales das aufgefallen? Als er in den kreisrunden Brunnen gefallen ist?
Um da wieder rauszukommen, ich weiß
ja,
es nicht.
Ja. Mhm. Ja, also es war für mich ein wunderbares Erlebnis.
Ja, und es heißt ja, das noch vielleicht als Zusatz, ja. Es heißt ja, der Anfang der Philosophie läge im Staunen. Und ich lag in meinem Sessel im Planetarium und staunte.
Ja.
Und vor allen Dingen, ich staunte auch über die Technik, die man da in Münster zur Verfügung hatte. Es wurde gedreht, es wurde heller gemacht. Dieser Pfeil, den die Dame da immer angemarkert hat, dieser rote Pfeil. Und was mich besonders, sagen wir mal, also ich war ein wenig traurig, als die Frau, die Kinder, die Fragen richteten sich ja eigentlich an die Kinder, gefragt hat, welche Planeten es denn gäbe? Welche Planeten kennen Sie? Und eines dieser Kinder rief rein, Pluto.
Ja.
Und das Entsetzen war groß, weil Pluto ja nicht mehr Teil der Gang ist. Man hat ihn ausgeschlossen.
Offiziell
und nicht,
kein
weil er
Planet
irgendwie,
mehr.
Weil er abgehauen wäre oder weil man ihn gesprengt hätte. Nein. Einzig und allein aufgrund einer definitorischen Sache. Er ist kein Planet mehr.
Er passt nicht mehr.
Total diskriminierend.
Er passt
wo
nicht mehr ins Schema.
Wo ist denn da die Inklusivität? Ja, man sollte doch froh sein, dass man einen Pluto noch dabei hat, aber vielleicht ist er auch zu weit weg. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ne? Ist zu exotisch. Weg mit ihm. We'll be right back.
podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Und im Anschluss an diese Präsentation sind wir noch ins Naturkundemuseum gegangen, das ja direkt angeschlossen ist, und haben uns eine Ausstellung über Gene angeschaut. Und was mich da am meisten beeindruckt hat, Sebastian, und das hat auch so ein bisschen was mit unserem Podcast hier zu tun, mit dem Thema. Da stand irgendwo eine unglaublich große Zahl an einer Wand, dass unsere Gene oder dass wir, jeder Einzelne, ist das Ergebnis einer Kombination aus über 70 Milliarden möglichen Kombinationen. So wie du erscheinst, so wie ich erscheine, das sind jetzt zwei Möglichkeiten, wie sich unsere Gene kombiniert haben. Haben wir nicht Glück gehabt?
Ja, ich bin zufrieden. Also ich bin ja, wirklich zufrieden. Aber man weiß ja auch nicht, also wie sich andere Kombinationen letztendlich geäußert hätten. Weißt du ja nicht.
Und ich schätze mal aber auch, viele Kombinationen sind gar nicht möglich.
Warum nicht?
Oder sind das nur die möglichen Kombinationen?
Ja, das sind die möglichen Kombinationen. Ja, genau.
Mit Aussehen, Größe, Augenfarbe, sowas meinen die mit Kombinationsmöglichkeiten.
Ja, genau, weil du bist ja letztendlich aus zwei Genbausätzen zusammengefügt, ja. 50% des Vaters, 50% der Mutter und ja.
Und ich gerade uns, Sebastian, als die wir jetzt nicht unbedingt auf dem Gebiet der Naturwissenschaften beheimatet sind.
Ja.
Ja, also das war schon augenöffnend, sowohl was Astronomie betrifft, als auch was die Genetik und die Biologie betrifft. Das sind so für mich ist das, also das ist eine Terra Incognita.
Für mich
aber
ist es
umso schöner, Sebastian. Ja. Also ich bedanke mich nochmal für diese wunderbare Einladung. Es war, man kam auch mal wieder raus, ja, weg vom Computer, weg aus dem Podcast-Keller. Und wir haben dann, das sei auch noch verraten, den Tag mit einem Essen beschlossen. Und eigentlich hattest du noch Sightseeing auf dem Plan, aber daraus wurde nichts. Warum wurde daraus nichts?
Naja, wir hatten Kinder dabei. Es war schon relativ spät.
Das auch?
Ja, und vieles hatte ja auch schon geschlossen, ne? Wie gerne wäre ich jetzt nochmal in die Lamberti-Kirche gegangen, um dort die Himmelsleiter zu bestaunen. War leider nicht möglich. Auch der Münsteraner Dom war bereits verschlossen. Was will man machen?
Was ist nur also, aus der Kirche geworden, Sebastian? Was wäre gewesen, wenn du jetzt Asyl gebraucht hättest?
Dann hätte ich in der Überwasserkirche bleiben müssen, weil die hat in der Tat noch geöffnet. Aber das war Zufall, ne? Weil wir zufällig in so eine Abendandacht geplatzt sind, ja, die wir beinahe gecrashed hätten.
Ja, das war aber nur so ein Stuhlkreis. Auch traurig.
Ja, genau, weil man mit so einer Abendandacht und den Teilnehmern kann man halt so eine ganze Kirche nicht mehr füllen. Ja,
und ich habe, und das ist das Interessante, ich habe nochmal nachgeschaut, denn am Eingang, beziehungsweise für uns war es der Ausgang der Überwasserkirche, da befindet sich so eine Bronzeplatte an der Wand mit dem Hinweis, dass dort der große Baumeister Johann Conrad Schlaun seine letzte Ruhestätte gefunden hätte. Und ich habe das nachher nochmal im Internet nachgeschaut, man weiß gar nicht, wo genau.
Wo er beerdigt ist, in der Kirche, ja, weiß man nicht.
Man weiß es nicht genau. Man weiß, er muss da irgendwo bestattet worden sein, aber wo genau, weiß man nicht. Und man muss ja schon sagen, also ich, auch das faszinierend, also dieser ganze Tag war faszinierend für mich, das Planetarium, die Gene und dann auch noch die Tatsache, dass ja fast jedes zweite Gebäude im Münsterland von Johann Conrad Schlaun errichtet worden ist. Wie alt ist der Mann eigentlich geworden? Das gibt's doch gar nicht.
Keine Ahnung, sag's mir. Wann ist er gestorben?
Damit wir es genau wissen. Johann Conrad Schlaun, 5. Juni 1695 in Nörde geboren und am 21. Oktober 1773 in Münster verstorben. So, zu seinen Hauptwerken gehören das Schloss Nordkirchen, das Schloss Augustusburg, das Schloss Clemenswerth, das Fürstbischöfliche Schloss, die Clemenskirche, der Erbdrostenhof, das Landhaus und das ehemalige Stadthaus Schlaun in Münster. Das ist doch Wahnsinn.
Okay, ja, das sind sozusagen heute noch die Highlights, wenn man also eines jeden Münstertouristen, ja, wenn man da mal durchschlendert. Ja. Das war so in aller Kürze jetzt unser Treffen in Münster. Und jetzt, wo du gerade die katholische Kirche und ihre Probleme angesprochen hast, die Abendandachten zu füllen, Ich habe jetzt wirklich rein zufällig, ich habe reingeseppt, einen fantastischen Film auf Arte gesehen. Ein Film aus dem Jahr 2013 mit Judi Dench in der Hauptrolle. Mhm. Der Film heißt Philomena.
Oh, und ja, der sagt mir was.
Da spielt sie eine irische Mutter, sie hatte einen Sohn, ein Kind, und das ist leider unter blöden Umständen jetzt vor allen Dingen für irische Verhältnisse entstanden. Ja, also unverheiratet als Teenager, ich weiß gar nicht so genau, wie alt sie jetzt da war. Auf jeden Fall, sie landete da in so einem katholischen Magdalenenheim für schwer erziehbare Mütter und ihren Kindern. Dann haben wirklich fiese Nonnen dieses Kind einfach nach Amerika verkauft und sie hat ihr Leben lang quasi diesen Sohn gesucht. Also ja.
Macht das nicht eigentlich Julia Leischig?
Auf Sat.1 oder
die
was?
Hätte man doch
oder
bei Kabel 1. Müssen.
Ja, wer weiß. Ja. Nee, aber also das klingt jetzt erstmal dramatisch, war auch dramatisch, basiert auch auf tatsächlichen Tatsachen. Aber was ich nur erwähnen wollte, ein toller Film, auch teilweise sehr lustig sogar. Und ich muss sagen, wunderbar. Judi Dench ist ja auch, muss ich sagen, so in der Riege dieser Schauspielerin, eine meiner Favoritinnen. Ja, ganz große Klasse. Also wer mal einen schönen Film sehen will, wo die katholische Kirche nicht so gut wegkommt, dann Philomena.
Wenn ich an englische Schauspielerinnen denke ich an Judi Dench und an Maggie Smith.
Ja, letztere haben wir neulich angesprochen, da war sie leider verstorben.
Richtig. Ne,
letztes Jahr.
Richtig.
Ja. Judi Dench, jetzt muss ich mir überlegen, lebt die noch?
Ist sie schon 90? Ja, die lebt noch.
Ja, also ja, die muss schon uralt sein.
Ja. Vielleicht noch einen kleinen Rückblick, Sebastian. Es ist die erste Session des neuen Jahres. Wir haben wahrlich lange Pause gemacht. Konntest du die Pause überhaupt genießen? Konntest du abschalten? Hast du andere Projekte verfolgt? Wie ist es dir in den letzten 4-5 Wochen ergangen? Oder hast du sogar diesen Podcast, diese Routine ein wenig vermisst?
Ja, ich habe natürlich den Podcast auch vermisst. Allerdings muss ich sagen, es war für mich schon eine erholsame Zeit, wobei für mich ist der Erholung ja vor allen Dingen auch damit verknüpft, wenn ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Also ich sitze jetzt ungern irgendwo in der Ecke rum und ich habe die Zeit genutzt. Ich habe handwerklich nochmal das das Beste aus mir rausgeholt, was man finden konnte. Ich habe hier das Podcast-Studio nochmal ein bisschen perfektioniert. Es ist noch nicht fertig, aber es gibt jetzt eine Wand in diesem Studio. Also es gab vorher schon Wände, aber es gibt jetzt nochmal eine zusätzliche Wand.
Ist das eine Schutzwand?
Ja, mehr oder weniger eine Wand, die mich vor all dem Krempel in diesem Keller schützen soll.
Ja.
Und es ist schon wunderbar. Wenn ich jetzt gerade ausgucke, sieht es immer noch schlimm aus. Aber wenn ich jetzt zur Seite gucke, herrlich. Da habe ich jetzt eine wunderbare Studiowand. Da hängt auch schon provisorisch ein Bild an dieser Wand. Nein, nicht von dir.
Schade.
Es ist ein Ausschnitt eines Picasso-Bildes, was ich noch hatte. Das passt aber nicht in den Rahmen. Ich habe einfach das Bild etwas...
Du hast es zerschnitten?
Ich habe es zerschnitten, ja.
Oh Gott, nochmal.
Ja, die Chefin fand dieses Bild immer schon hässlich. Und ich habe immer versucht, es ja schon an unterschiedlichen Stellen bei uns im Haushalt unterzubringen. Es durfte nie lange hängen. Irgendwann wurde es wieder wegdiskutiert. Und
kann ich da kurz zu dem anderen Gemälde rüberschwenken, wo du ja auch handwerklich tätig geworden bist? Mit dem Titel Hunger. Vielleicht kannst du dazu dann auch noch was sagen. Das waren ja jetzt Umbaumaßnahmen im Podcast-Keller. Du hast aber auch im Hauptgebäude auch noch dich
ja,
verewigt.
Genau, im Haupthaus hat sich der Essbereich dramatisch verändert. Ja, also für eine völlig neue Esssituation. Und das war auch herausfordernd. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Bank selbst gebaut. Also selbst
wie mit Tresor und Sicherheitspersonal?
Nein, eine Sitzbank. Eine Sitzbank habe ich gebaut. Allerdings so jetzt nicht komplett so vom Holzsparen aus her, sondern ich habe einige Elemente aus einem schwedischen Möbelhaus genutzt, ja. und daraus eine Bank und daraus eine Bank gebaut. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, ja, mit dem Ergebnis.
Deine Familie auch?
Ja, auch.
Ja, oder will sie nur nett sein?
Nein, ich muss sagen, der Sitzplatz auf dieser Bank, also es sind mehrere Sitzplätze, aber wenn man jetzt am Tisch sitzen will, gibt es eigentlich nur einen. Und dieser Sitzplatz auf der Bank, der ist heiß begehrt.
Oha.
Ja, es gibt immer kleine Tumulte um diesen Sitzplatz. Und wenn kein Kind gerade da ist, sitze ich auch selber sehr gerne dort. Man hat eine völlig neue Perspektive, weil man konnte an dieser Stelle zuvor nicht sitzen. Es gab dort an dieser Stelle keine Sitzmöglichkeit und jetzt nehme ich diesen Raum völlig anders wahr. Ganz toll.
Und jetzt hattest du ja vor ungefähr einem Jahr ein Originalgemälde ersteigert, das in eurer Essecke dann auch an der Wand einen prominenten Platz bekommen hat. Und das Gemälde heißt dann auch noch Hunger. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du das kurz erklären?
Wie es zu diesem Bild kam?
Ja, wie es zu dem Erwerb dieses Originals kam?
Nein, dieses Bild habe ich im Kunsthandel ersteigert. Das klingt jetzt elitär.
Also es hat weder für den Original Rembrandt noch für Comedian, also diese Banane mit dem Panzertape, gereicht, aber das Geld war da für Hunger. Wie teuer war das Gemälde, Sebastian, und wo hast du es bitte schon ersteigert?
Es gibt eine Auktionsplattform für Kunst und Krempel, ehrlicherweise. Und es war so, bei uns im Essbereich war eine hässliche, nackte Wand, die danach schrie, mit irgendeiner Form von Kreativität verschönert zu werden. Und da ich weiß, dass ich im Kunstunterricht nie über eine 3 hinausgekommen bin, dachte ich, da muss ein Profi ans Werk. Und ich habe über eine Auktionsplattform, soll ich sie nennen, CatWiki heißt sie, ja.
Wir verlinken sie in den Shownotes.
Ja, da kann man Kunstwerke ersteigern, man kann auch Möbel ersteigern und verschiedene, ist ehrlich gesagt so ein Kramladen, ja, wo man was ersteigern kann. So, und da habe ich ein Kunstwerk gesehen. Es gibt dann auch immer so kuratierte, so Alben, wo verschiedene Kunstwerke vorgestellt werden, die man dann ersteigern kann. Also schon immer so Collections von verschiedenen Kunstwerken. Und da fiel mir ein Bild des rumänischen Künstlers Mihai Cotiga auf, was ich irgendwie schön fand, ja. Und da dachte ich mir, gut, Ich schau mal. Also ich habe mir mal geguckt, ich habe angeschaut, was werden da so für Preise aufgerufen. Da werden teilweise mehrere tausend Euro für diese Kunstwerke geboten, teilweise aber auch 100 Euro und weniger. Und da dachte ich mir, ja gut, kann ja nichts passieren. Ich biete mal, ich glaube, ich habe 100 Euro einfach mal geboten. So, gar nicht so sehr in der Hoffnung, auch wirklich einen Zuschlag zu bekommen. Aber offenbar war irgendwie der Zeitpunkt für mich günstig, weil irgendwie haben wenig mitgeboten, ja, oder alle anderen fanden das Bild hässlich, kann natürlich auch sein. Naja, auf jeden Fall, ich habe einen Zuschlag erhalten für 80 Euro. Ich habe dieses Kunstwerk für 80 Euro ersteigert oder 85 Euro, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Und habe seitdem dieses Bild, es stammt aus einer Schaffensreihe, die der Künstler Hunger nennt. Also nicht das Bild selbst heißt Hunger, weil er hat wohl in einem Zustand des Hungrigseins mehrere Bilder gemalt. Er hat dafür extra aufs Essen verzichtet, um ja Hunger zu spüren und aus dieser Energie oder dieser schwindenden Energie heraus Bilder zu kreieren. Ja, deswegen
und an die
ist es
Hörer,
das
es sei nochmal daran erinnert, dass dieses Gemälde jetzt in Sebastians Essbereich hängt.
Ja, es hing. Wobei man jetzt sagen muss, also hing. Aufgrund der Umbaumaßnahmen musste das Hungerbild jetzt leider einen anderen Standort finden. Jetzt muss man sagen, unser Anwesen ist sehr kompakt gebaut und der Essbereich und der Wohnbereich gehen fließend ineinander über, sodass eigentlich der Hunger jetzt nur die Wand auf der anderen Seite besiedelt hat, einfach nur 4 Meter weitergezogen ist. Und man kann ihn vom Esstisch, je nachdem, wo man jetzt auch sitzt, kann man ihn immer noch sehen. Aber er ist jetzt nicht mehr so, also er gehört nicht mehr offiziell zur Essgruppe, sondern liegt jetzt eher im Wohnzimmer. Ja. Aber wie gesagt, ich mag dieses Bild und Mihail Kutiga, kann man auch gerne mal googeln, malt tolle Sachen. Und teilweise werden seine Kunstwerke auch für mehrere tausend Euro versteigert.
Und wer weiß, Sebastian, was für eine Preissteigerung deine Erwerbung irgendwann noch erfahren wird. Vielleicht könnte
das stimmt.
In 20, 30 Jahren könntest du das für Millionen wiederverkaufen.
Oh, Alter, da war jetzt aber nicht zu viel mal, ne? Also.
Aber wahrscheinlich bei dem Preis, den du bezahlt hast, wird er noch sehr, sehr lange hungern.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, was das Beste ist? Er hat dann auch noch er hat es sehr aufwendig verpackt, ja. Also, dieses Bild kam ja dann aus Rumänien hierher. Wunderbar verpackt. Und in diesem Paket lag noch ein kleiner rumänischer Schokoriegel bei. Und das war natürlich dann nochmal so ein i-Tüpfelchen, dass also dieses Hungerbild mit einem Schokoriegel daherkommt.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass er das aus Schutz mitgegeben hat, um nicht in Versuchung zu geraten, diesen Riegel zu essen. Also um sozusagen das nächste Gemälde nicht zu zerstören, indem er dann keinen Hunger mehr hat.
Das kann sein.
Das kann sein.
Ja. Vielleicht mochte er ihn aber auch einfach nicht, weil ich habe den dann probiert.
hat mir nicht
geschmeckt.
War es ein rumänisches Produkt?
Es war ein rumänisches Produkt, sogar die Verpackung war in den Farben der rumänischen Nationalflagge gehalten. Ja. Mhm. Und von der Form her so ein bisschen wie so ein KitKat. Doppelwaffelstruktur. Aber da drin war so eine komische Füllung. So, ich glaube, es war auch ein bisschen alkoholisch oder schon abgelaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war nicht wirklich ein Genuss.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Das waren diese Nebenprojekte, ne? Also eine Studienwand, dann die neue S-Ecke, der neue S-Bereich. Und ich bin jetzt nicht so der Profi-Heimwerker, deswegen waren da 5 Wochen Ferien, die waren schon knapp. Podcast-Ferien waren es ja eigentlich auch nur.
Und deshalb schauen wir auch wieder auf die Uhrzeit, Sebastian. Wir nehmen schon recht lang wieder auf und das bringt mich zu einem Buch, das ich in meiner Ferienpause mal wieder durchgeblättert habe, neben vielen anderen, die ich gelesen habe. Ich habe mal wieder dieses Buch zur Hand genommen, Hans Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit. Ja, und ja. Da findet sich im ersten Kapitel, das mit Apokalypse und Paradies überschrieben ist, der erste Satz, der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat.
Oh, ja.
Ja, das ist also, er fasst es unten so wunderbar zusammen. Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen.
Die Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen. Also wenn wir mehr Zeit hätten, wäre weniger Böses in der Welt, oder?
Blumenberg schreibt hier, verzichtet man darauf, menschliche Bosheit zu dämonisieren, sieht man sie aus dem schlichten Missverhältnis entstehen, dass ein Wesen mit endlicher Lebenszeit unendliche Wünsche hat. Es lebt in einer Welt, die keine Grenzen des ihm Möglichen vorzuzeichnen scheint, ausgenommen die eine, dass es sterben muss. Also die Lebenszeit, es ist ja eigentlich ein Hohn, was wir hier aushalten müssen, Sebastian. Diese mickrige Lebenszeit, und jetzt bin ich fast schon wieder im Planetarium, ja, diese Unendlichkeit, diese Milliarden von Jahre, die uns da seit der Entstehung nicht nur unserer Welt, sondern auch des Weltalls vor die Füße geworfen wird. Und dann kommen wir daher mit unseren 60, 70, 80, wenn wir Glück haben, 90 Jahren. Was können wir da schon erleben im Vergleich zu diesen? Ich meine, Hitler hat ja versucht, die Weltzeit und die Lebenszeit irgendwie in Übereinstimmung zu bringen. Das tausendjährige Reich. Ja, er wollte in diesem Reich überleben. Er wollte immer leben. Und das ist und jetzt nehme ich ein zweites Buch zur Hand, Sebastian. Es ist dieses Zitat, der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Das ist entnommen aus der Offenbarung des Johannes.
Oh, so. Ja, okay.
Aus der Offenbarung des Johannes, ich lese den Originalteil vor. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Ich glaube, in der Elbersfelder Bibel, da heißt es, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und ja. Man blättert nur eine einzige Seite weiter. Wir sind immer noch in der Offenbarung des Johannes. Und da ist die nächste Passage, die da heißt, Zitat, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666.
Ja.
Und jetzt musst du übernehmen, Sebastian. 666. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist die Zahl des Bösen, die Zahl des Teufels oder vielleicht auch the number of the beast.
Oh mein Gott!
Oh mein Gott. Und wie es der Zufall so will, haben wir diese Woche einen sehr interessantes Album gehört, einer Band.
Ob da der Teufel seine Finger im Spiel hatte?
Möglicherweise. Und also die Band war mir bekannt, sie ist weltbekannt, aber ich hatte sie noch nie bewusst gehört, hatte auch so meine Vorurteile. Und ja, ich habe es trotzdem gehört. Und zwar von der Band Iron Maiden. Und das Album heißt The Number of the Beast.
Erschienen 1982, Sebastian. Das muss man sich auch schon mal vorstellen.
Ja, ist jetzt also war ich drei. Nichts,
ja. Und ich kannte die Band vom Namen her. Ich kannte auch diese eiserne Jungfrau. Ich glaube, da habe ich mal eine Reportage. Ich glaube, da gibt es in Nürnberg, da steht so eine eiserne Jungfrau im Museum. Die Nürnberger Jungfrau. Irgendwie so heißt das. Das ist ja, so ein Folterinstrument, ne?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Jetzt muss ich schon wieder abschweifen, ja. Nee, sorry.
Mach ruhig, das ist interessant.
Ja, weil also die eiserne Jungfrau.
Iron Maiden.
Die ja für viele.
Nicht zu verwechseln mit der Iron Lady. Das war Maggie Thatcher.
Ja, das ist die andere. Nein, aber die eiserne Jungfrau verbinden viele mit dem düsteren, gewaltsamen Mittelalter. Und mit allem Bösen und mit aller Folterei, die im Mittelalter so passiert ist. Ja, und jeder hat auch, glaube ich, eine Vorstellung davon. Sollte jemand keine haben, gebe ich gerade mal eine rüber. Ja, also was ist so eine Iron Maiden oder eine eiserne Lady? Es ist eine Figur im Grunde genommen wie so ein Körper geformt, so ein bisschen wie so ein Sarkophag oder wie so ein Kleiderschrank in Form eines Sarkophages, den man öffnen kann, von innen mit Stacheln oder Nägeln besetzt und der zu Folternde oder der Verurteilte stellt sich sozusagen in diese Figur hinein, dann wird die Tür geschlossen und der arme Mensch wird von den Dornen oder Stacheln oder Nägeln durchbohrt.
Wenn man so eine Zeichnung von so einer eisernen Jungfrau sieht, dann könnte man den Eindruck haben, es handelt sich um eine Backform.
Ja, genau. Stimmt, so ein bisschen wie eine Backform.
Der Sünder wird da drin gebacken.
So, jetzt ist aber der Witz folgendes.
Und zwar?
Es gibt nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keinen wirklichen Beweis oder kein Indiz, dass es diese Form der eisernen Jungfrau im Mittelalter jemals gegeben hat. Das ist im Grunde genommen eine übersteigerte Vorstellung der Neuzeit über die Grausamkeiten des Mittelalters. Ja, und alle eisernen Jungfrauen, die es gibt in irgendwelchen Museen oder Raritätenkabinetten, das sind Produkte des 18., 19. Jahrhunderts, wo irgendwelche Möchtegern-Historiker letztendlich eiserne Jungfrauen gebaut haben, um damit ihre Museen zu bereichern. Ja. Es gibt nur eine Quelle, und ich glaube, es ist sogar eine Nürnberger Quelle, wo eine eiserne Jungfrau, eine Iron Lady beschrieben wird. Und in dieser Quelle relativiert der Autor das Ganze sogar, das Beschriebene, und er endet seine Erzählung mit dem Hinweis, vielleicht ist das aber auch alles nur ein großer Schwindel. Ja.
Also, das klingt ja schon fast nach Erich von Däniken. Haben es eventuell die Außerirdischen auf die Welt gebracht?
Ja, wer weiß. Man weiß
ist
ja,
es ein Raumschiff, die eiserne Jungfrau?
Ja.
Ja. Nicht zu verwechseln mit der eisernen Lunge. Die ist ja weder zum Töten da, die ist ja zum Leben erhalten da.
Ganz richtig, ja. Ja, und wie gesagt, du hast jetzt schon die Nürnberger eiserne Jungfrau angesprochen. Die stand, glaube ich, bis 1945 auch wirklich in Nürnberg auf der Burg. Auch da mit Nägeln versehen. Diese Nägel sind aber Produkte auch der Neuzeit. Man hat quasi ein altes Schandgewand. Also es gibt auch diese Schandgewänder, wo sich dann eben irgendwelche Menschen, die sich Verfehlungen geleistet haben, mussten sich dann irgendwo da reinstellen und man hat sich über sie lustig gemacht, ja. Ähnlich wie so eine Schandmaske ist vielleicht einigen ein Begriff. So, und die hat man einfach mit Nägeln versehen, hat gesagt, so, das ist jetzt hier unsere eiserne Jungfrau und die stellen wir jetzt hier aus und alle gruseln sich und denken sich, mein Gott, waren die früher blutrünstig. So, mittlerweile steht diese eiserne Jungfrau in Rothenburg ob der Tauber, dort im Foltermuseum, wo auch sonst, aber man hat die Nägel entfernt, weil sie eben historisch nicht belegt sind.
Ja, ja, und wäre auch nicht mehr zeitgemäß. Es könnte Besucher verstören.
Genau.
Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder bei Iron Maiden.
Ja.
Man hat so ein Vorurteil, oh, das ist Heavy Metal. Man sieht es schon auf dem Cover, das ist schon nicht so einladend, kommen wir später zu. Und bei Iron Maiden denke ich, das ist Krach. Aber das Gegenteil war für mich jetzt der Fall. Ich war positiv überrascht. Ich habe dieses Album, ich glaube, 4-mal gehört. Einmal so mehr oder weniger im Hintergrund und dann 3-mal eher aufmerksam. Und ich war wirklich überrascht, wie melodisch diese Musik war, wie abwechslungsreich diese Musik war. Und es handelt sich hierbei um, ich glaube, das dritte Studioalbum der Band. Wie gesagt, es ist im März 1982 erschienen. Die Band hat sich 1975 gegründet. The Number of the Beast. Wie ist es dir gegangen, Sebastian? Hast du es gerne gehört oder sagst du, das ist dein zweiter Sepultura-Moment gewesen?
Ja, also Sepultura noch im Ohr habend, hatte ich so meine Vorurteile und habe auch das erste Hören so ein bisschen vor mir hergeschoben, ne? Weil, also wir hatten jetzt relativ lange Zeit, weil, also es war schon klar, was wir in der ersten Episode der zweiten Staffel besprechen werden.
Ja, richtig.
Wir
hatten jetzt die ganzen, hatte ein bisschen Angst.
Man hatte die ganzen Weihnachtsferien jetzt Zeit, dieses Album zu hören, aber ich habe es dann erst in dieser Woche gehört, weil ich es immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ich hatte so Vorurteile. Und es gibt einige wenige Bands, wo die Fans den Bandnamen immer hinten auf die Heckscheibe des Autos kleben. Das sind einmal die bösen Onkels, das sind Iron Maiden, ja, und AC/DC sieht man manchmal, ja. Mhm. Und da habe ich immer so meine Vorurteile und dann dachte ich mir, oh, Iron Maiden, was ist das? Das kann ja nicht sein, ja. Aber aber nur aufgrund meiner Vorurteile und meiner absoluten Unwissenheit. Und jetzt habe ich es gehört und ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Album jetzt schon gehört habe. Ich bin wirklich begeistert von diesem Album. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie schön und melodisch Heavy Metal sein kann. Und du erinnerst dich, in der ersten Staffel, wir haben schon Metallica besprochen, da habe ich schon so ein bisschen gelitten.
Ja.
Und dann Sepultura, das war wirklich für mich der absolute Tiefpunkt der Staffel 1. Aber jetzt, ich finde, das ist eine völlig andere Dimension, eine völlig andere Liga.
Also für mich ist auch Heavy Metal, ist da jetzt schon, ich würde es eher als Heavy Metal Light bezeichnen.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt eher so Heavy Metal
Vergleich
für
diesen anderen Heavy Metal Bands, da ist das schon, also ich weiß nicht, oder können die mehr?
Ja, das ist so ein bisschen.
Es gefällt mir wirklich, also das ist für mich schon eher Musik als diese anderen Heavy Metal Sachen.
Ja, und woran liegt das? Es ist melodisch, es ist wirklich wunderbar gesungen, ja.
Oh, die Stimme, Bruce Dickinson heißt der Sänger, den habe ich mir genauer angeschaut. Der ist ja
ein
wirklich
toller Sänger.
Fantastisch. Wirklich.
Ein wirklich toller Sänger.
Ja.
Und es ist laut, es ist ein fetter Sound, aber es ist irgendwie auch harmonisch und vor allen Dingen melodisch.
Es ist sehr gut produziert. Wirklich, da ist nichts, was lauter ist als die anderen Seite oder die Stimme ist zu leise oder so. Es ist wirklich ein Gesamtpaket, das passt. Ich habe es wirklich sehr gerne gehört und es ist auch nicht jeder Song super laut, super Heavy Metal. Es sind auch ganz sanfte Klänge dabei und da wäre ich schon eigentlich bei meinem allerersten Favoriten, Sebastian, Children of the Damned. Und aber da muss ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Von der Musik her, von den Melodien, von diesen Songstrukturen auch, dieser Abwechslungsreichtum, wunderbar. Aber ich habe ein großes Problem mit den Texten, mit den Inhalten. Ach, da geht's ja nur um irgendwelche Kriege und irgendwelche Albträume und Apokalypse hier und dann kommt der Teufel auch noch und dann überfallen wir die Indianer da und die Weißen kommen und die Ureinwohner und die Mythologie hier. Das ist mir vom Text her, also von den Themen her, ist mir das zu düster. Da hätte, also vielleicht 2 Songs, dass man da auch mal irgendwie so I Wanna Hold Your Hand oder so oder She Loves You.
Ja.
So was, aber eher was Positiveres. Aber ich verstehe das schon. Das ist jetzt nicht, das passt auch nicht zum Cover. Aber wenn man jetzt des Englischen nicht mächtig wäre und man hört sich nur die Musik an als Musik, die kann man wunderbar genießen.
Absolut. Ich habe auch gar nicht so sehr auf die Texte geachtet, muss ich sagen. Weil die
aber
sind
schon
jetzt,
die Titel. Ich meine,
ja, die sind traditionell
bei Heavy
Metal.
Children of the Damned ist schon abschreckend, aber der Song ist wunderbar. Da hören wir sofort mal rein. Der ist super langsam. Hast du den auch favorisiert?
Ja, das war in der Tat mein erster Favorit. Und aha, weißt du warum? Weil ich
warum?
Den Anfang so schön finde. Das
ja,
ist so ein
ist
schöner,
toll.
Melodischer Anfang.
Mhm.
Und da muss ich wirklich sagen, wenn das Heavy Metal ist, ja, dann höre ich gerne Heavy Metal. Muss ich jetzt mal wirklich gestehen.
Was
vielleicht Heavy Metal für
Softies. Gerade die Refrains, also 80% der Songs, da sind die Refrains der Songs sind wirklich melodisch. Dann geht's, den Rest des Songs geht's immer ziemlich heftig zu, aber wenn's dann in Refrain geht, toll. Also das ist wirklich für mich eine große Überraschung. Das hat meine Vorurteile hat das über den Haufen geworfen.
Ja, das stimmt.
Iron Maiden, Mann, ja.
Ja, insgesamt muss man sagen, es sind ja nur 8 Tracks auf dem Album.
Ja.
Und
40 Minuten Länge.
Ja.
Mhm.
Die Lieder sind halt auch sehr lang. Ja. das macht es mir hin und wieder mal auch wieder dann schwer. Zum Beispiel das letzte Lied, Hallowed by the Name, 7:11. Oh, ja, das ist dann echt lang. Aber gut, es bleibt melodisch, ja, und es ist kein Krach, finde ich.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Es ist wirklich kein Krach. Und bei dem nächsten Favoriten, den ich hatte, es ist gleich Track 3, The Prisoner. Den habe ich deshalb favorisiert, eben weil der Refrain so melodisch ist. Eigentlich hat mir da nur der Refrain gefallen.
Ja, dieses Lied hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Es gehört nicht zu meinen Favoriten.
Was ist denn dein nächster Favorit?
Der Witz ist, ne? Also so der mittlere Teil des Albums ist für mich insgesamt absolut favoritenhaft. Ja, also die Lieder 4, 5 und 6, die kann ich so in einem durchhören.
4, 5 und 6. Ja, ich habe jetzt 4 und 6 habe ich favorisiert. Also 22 Acacia Avenue.
Ja, auch ein sehr schönes, melodisches
und
Lied.
Und auch da hatte ich teilweise den Eindruck, dieser Song besteht aus 2 oder sogar 3 Songs. 22 Acacia Avenue. Da verändert sich mal der Rhythmus.
Ja.
Also toll, wirklich gut gemacht.
Ja. Und dann
abwechslungsreich.
Dann haben wir noch den titelgebenden Hit, The Number of the Beast. Ja. Da gibt es übrigens auch ein Video dazu. Das habe ich mir mal bei YouTube angeguckt.
Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Das war hier bei Apple Music direkt unten verlinkt. Das war, glaube ich, so, da wurden immer so Filmschnipsel reingeschnitten, ne? Aus irgendwelchen Horrorfilmen. Nosferatu war, glaube ich, dabei.
Ja, genau. Genau. Das fand ich ja dann eigentlich fast schon ein bisschen simpel, ja. Da jetzt einfach aber irgendwelche
Sebastian, Horror-Szenen. Es war 1982, 81 vielleicht aufgenommen. Das war State of the Art damals.
Ja, für damalige Verhältnisse war das vielleicht was. Aber heute kannst du da jetzt auch keinen Preis mehr mitgewinnen.
Und das ist auch interessant, The Number of the Beast, also diese Anspielung aus der Offenbarung des Johannes, dass eben der Antichrist, die Bestie, der Nicht-Mensch, dass der mit einer Nummer bezeichnet wird, eben der Zahl 666. Und ich glaube, das geht darauf zurück, dass die Buchstaben damals auch Zahlenwerte hatten. Ne, die hebräischen Buchstaben hatten alle eine Zahl zugeordnet. Und es gibt auch unterschiedliche Lesarten. Das einer hat das, glaube ich, als 616 gelesen. Und ich glaube, dann gibt es noch eine Lesart, die 665
okay.
zeigt. Mm. Ich weiß es nicht. Und irgendwo heißt es wohl auch, dass, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall eine biblische Gestalt, der soll wohl 666 Söhne gehabt haben.
Oh, okay. Ja,
war sehr eifrig.
Ja, gut, warum nicht?
Also The Number of the Beast hast du favorisiert, ist jetzt nicht unter meinen Favoriten dabei.
Ja, ist auch, glaube ich, somit das populärste Lied, auch was die Spotify-Zahlen angeht, ja. Mhm. Allein dieser Song hat 256 Millionen Aufrufe.
Der reicht einem doch schon, zum Glücklichsein.
Ah nee, ich sehe gerade, stimmt ja gar nicht. Ach, ich erzähle Quatsch, ist gar nicht das beliebteste
alles
Lied.
Alles zurück auf Anfang.
Sorry, zurückspulen. Ja. Nein. Mein letzter Favorit auf dieser Platte, Run to the Hills,
hab ich
ist
auch.
Mhm. Nochmal mit deutlichem Abstand noch beliebter. 397 Millionen Wiedergaben allein auf Spotify.
Run to the Hills, da geht es, glaube ich, darum, dass die Weißen dann ins Indianerland, zu den Oberindianern kommen und die da abschlachten.
Ja. Auch nicht schön.
Aber da ist es wieder, ne? Es geht um Krieg, es geht um Schmerzen. Teilweise, ich glaube, im 22 Acacia Avenue, da ist es ein Bordell oder das habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden. Da geht es darum, dass die Frau, die dort angesprochen wird, die muss alles tun, was der Mann will oder so. Und da wird sie vergewaltigt und geschlagen und ach. Deswegen, also die Texte, also bitte nicht. Aber die Melodien, die Songs an sich, die Musik an sich hat mir gefallen.
Ja, und ich finde, es wird natürlich auch so ein bisschen geschrien, aber auch irgendwie schön geschrien, ja. Also, oder zumindest irgendwie dramatisch gesungen, aber in einer relativ hohen Tonlage.
Ja.
Und es ist jetzt nicht so ein Gegrunze, wie man das von anderen Heavy-Metal-Bands kennt. Ja, deswegen, ich bin, also, ja.
Also, du bist begeistert von The Number of the Beast.
Ja, ist so ein bisschen, es ist vielleicht so ein bisschen feinsinniger. als
erinnert
andere Heavy-Platten.
Erinnert mich so ein bisschen auch, You Know My Name, Look Up The Number. Kommen wir vielleicht später noch zu. Gut. Sebastian.
Von wem ist das? Von den Beatles oder was?
Ja.
Na, natürlich.
Wir kommen.
Einfach mal so reingeraten.
Wir kommen zum Cover Art, möchte ich mal sagen.
Ja.
Mhm. Also wir sehen, ich nehme es einfach vorweg, es strotzt von großartigen Majuskeln Iron Maiden, schon so ein bisschen runenhaft, ja?
Ja.
Iron Maiden in Rot und dann wird unten drunter so mehr oder weniger, also so eine Groß- und Kleinbuchstaben durcheinander gewürfelt, The Number of the Beast. Und was sehen wir dann da, Sebastian?
Ja, wir sehen im Vordergrund den Teufel in Rot. Es sieht so ein bisschen aus wie Superman. Allerdings
wie
dann halt komplett in Rot. Ja, von diesen komischen Muskeln und
eher der Joker, würde ich sagen.
Naja, ich weiß nicht. Gut, er hat so ein
Teufelsdreizack
in der Hand.
Ne? Mhm.
Er steht auf verbrannter Erde.
Ja.
Und teilweise brennt sie auch noch.
Mhm.
Und Blitz
und man sieht
und
da ganz,
Donner
ganz
im Hintergrund. Ja.
Kleine Menschlein steigen da in den Flammen auf, ne? Oder tanzen die da um das Feuer?
Da muss ich mal näher ran. Ich habe jetzt eine neue Brille und der Nahbereich ist immer schon, der wird immer schlechter. Moment mal.
Ja, ich habe mir das Cover mal in einer sehr großen Auflösung hier geöffnet im Netz und das kann man wunderbar, kann man da ranzoomen. Und aus den Flammen entweder aus den Flammen heraus oder um die Flammen herum sind da kleine schwarze Figuren zu sehen, die dann rennen oder tanzen oder eben auch schreien, weil der Teufel wohl Lucifer ist auf die Erde gefallen. Und das Interessante ist ja, dass dieser Teufel in Rot, genauso rot wie Iron Maiden und The Number of the Beast, dass der aber im Hintergrund noch von einer weiteren furchterregenden Gestalt überstrahlt wird. Also da liegt eigentlich das Hauptaugenmerk drauf. Und ich habe herausgefunden, das ist Iron Maidens Maskottchen namens Eddie.
Ja, genau, das ist Eddie. Der sieht ein bisschen hässlich Eddie? Aus, aber der will nur spielen.
Und zwar mit dem Teufel, denn ja. Er hat offensichtlich den Teufel wie eine Marionette in der Hand.
Ja, genau. Und Eddie ziert fast jedes Albumcover von Iron Maiden und taucht übrigens auch bei den Bühnenshows immer auf.
Oh.
Eddie ist irgendwie, was ist er? Ist so eine Mischung aus Zombie, Tina Turner und weil die Haare erinnern mich so ein bisschen an Tina Turner.
Aber und, das ist schon in den Augen da diese lodernden Flammen.
Ja, ist schon irgendwie
es ist schon gruselig, sagen wir mal ganz ehrlich. Und der Eddie hat also diesen Teufel jetzt an seinen, als Marionette an den Fäden hängt der Teufel. Und der Teufel wiederum hat einen kleinen Mensch oder einen kleinen Eddie wiederum von sich aus. Also es ist hier mehrere Marionettenspieler tauchen hier auf. Aber der kleine Eddie, den der Teufel wiederum in den Händen hat, der scheint da wirklich nur so verloren rumzuhängen. Der scheint keine Macht mehr zu haben.
Na, aber ich finde, man könnte es auch so deuten, dass dieser kleine Eddie, der sieht aus, als würde er auf diesen vielen kleinen schwarzen Männchen, die man da sieht, als würde er Stage-Diving betreiben, ne? Wie bei so einem Konzert. Ne? Also er liegt doch da so und wird so von diesen jubelnden Massen getragen.
Meinst du, das sind jubelnde Massen?
Ja, das sind die
verlorene Seelen.
Ja, natürlich auch. Aber am Ende des Tages lässt er sich von diesen tragen. Ja, ja er lässt sich davon tragen.
Was sagen die Spotify-Zahlen, Sebastian?
Ja, gehen wir doch mal zu The Numbers of the Beast, zu den Zahlen. Das war doch jetzt mal ein Schwenk.
Das ist ja fantastisch.
Ja, das Album ist durchaus begehrt, ja, beliebt.
Mhm.
Jetzt hatte ich ja schon erwähnt, dass Run to the Hills und The Number of the Beast, also diese beiden Titel mit Abstand die meisten Wiedergaben haben.
Ja.
Dann gibt es noch einmal einen Ausreißer mit Hollowed by the Name, 182 Millionen. Und dann wird's schon übersichtlicher, ja, also im zweistelligen Millionenbereich. Also dann werden so diese Lieder offenbar nicht mehr so häufig gespielt. Unser Favorit Nummer 2, Children of the Damned, knapp 40 Millionen. Aber es ist auch sowas dabei wie Gangland, Track Nummer 7, gerade mal 9,5 Millionen Mal hier aufgerufen.
Aber Iron Maiden ist noch aktiv, ne? Ich glaube, sie sind aktuell auch auf Tour. Und meines Wissens ist nur noch ein Original, also ein Gründungsbandmitglied mit dabei. Also da gab es auch große Fluktuationen, was jetzt nicht sonderlich verwunderlich ist, denn nach fast 50 Jahren Bandgeschichte, da ist man es irgendwann auch leid. Und ich denke dann, Sebastian, wir gehen nicht auf Tour. Wir schreien uns durch die Seele aus dem Leib. Das ist ja alles auch anstrengend. Würden wir überhaupt in unserer kleinen, gepamperten Podcast-Welt 50 Jahre durchhalten?
Müssen wir, damit wir 1001 Alben wirklich hören können. Ja, es bleibt uns ja ganz anders übrig. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch den Rhythmus verändern und nur noch alle 14 Tage eine längere Episode veröffentlichen.
Ja, gut, ich meine, ja, das...
wir brauchen doppelt so lange.
Meinst du, unsere Fans werden es verstehen, dass wir nicht mehr wöchentlich kommen ab sofort, sondern nur noch zweiwöchentlich?
Ja, also wir gucken mal. Ja, also wenn wir jetzt merken, dass die Klickzahlen deutlich abnehmen, dann müssen wir die Frequenz wieder erhöhen. Du meinst, dann müssen wir auch wieder liefern. Ja, dann müssen wir wieder liefern.
Ja.
Und ja, wenn das dann nichts hilft, müssen wir irgendwann täglich auf Sendung gehen. Dann verzichten wir auf Post-Production und gehen direkt live on air.
Du, das könnte man mal ausprobieren.
Ja.
So im Livestream.
Ja, genau.
Ja, dann klickt sich vielleicht mal einer rein.
Ja. Ja, ja. Nochmal kurz zu Iron Maiden. Ich war gestern auch mal auf der Homepage der Band. Ja, die haben eine sehr schöne Homepage. Und sie haben einen neuen Drummer in diesem Jahr.
Ja.
Und sie haben jetzt erst eine riesige Welttournee abgeschlossen im letzten Jahr. Ja, wahnsinnig erfolgreich. Und es geht weiter. Sie feiern in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum und ja, es geht so weiter und es gibt weiterhin Konzerte und man kann sie live erleben, wenn man möchte.
Wäre das was für dich? Würdest du, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn die Chefin dir jetzt Karten schenken würde, würdest du sagen, ach komm, Nico, hier, ich habe zwei Karten, lass uns da mal hingehen?
Ja, ich würde hingehen. Aber ich hätte gerne, ja, aber ich hätte dann gerne einen Sitzplatz. Ich möchte da nicht da vorne vor der Bühne in diesem Konzertgraben
ja, aber ich glaube,
feststecken.
Das muss man, gerade bei Iron Maiden, bei solchen Bands, da muss man aus der Haut fahren. So wie
ja,
Eddie auch.
Ja,
keine mehr.
Ja, na schon. Ich möchte den Wahnsinn aber irgendwie aus etwas Distanz, würde ich dann beobachten.
Ja.
Ja. Aber ich würde hingehen, auf jeden Fall, ja.
Du wirst hingehen. Also nächstes Mal dann nicht das Planetarium, nächstes Mal dann die Konzerthalle.
Ja.
Wenn wir uns wiedersehen in zwei Jahren.
Wenn die Halle mal reicht. Vielleicht müssen wir auch irgendwo ins Stadion gehen.
Oder wir gehen nach Wacken. Kommt Iron Maiden nicht nach Wacken?
Ja, ich glaube, die waren auch schon in Wacken.
Ja.
Aber da mag ich halt alle anderen nicht so. Da müsste ich nur wegen Iron Maiden dorthin.
Ja, nun wartest ab, Sebastian, wir sind ja noch nicht fertig. Vielleicht kommen noch weitere Überraschungen auf uns zu, wie Iron Maiden.
Ja,
ich bin schon gespannt.
Der Witz ist doch, meine Heavy Metal Kenntnisse, die sind ja eigentlich überhaupt nicht vorhanden.
Ja doch, also eigentlich kann man sagen, die Heavy Metal Kenntnisse, also jetzt, ich kann es für mich sprechen, sind auf einem sehr, sehr hohen Vorurteilsniveau.
Ja, genau. Sie basieren nämlich nur auf Vorurteilen und es gibt vielleicht noch ganz viele schöne Spielarten des Heavy Metals. Und jetzt hat uns der Zufall Iron Maiden hier beschert und da haben wir jetzt einfach mal Glück gehabt.
Genau.
Ja.
Und damit sind wir doch wunderbar in die zweite Staffel gestartet, Sebastian. The Number of the Beast ist bei uns jetzt 2 und 2025. So kann es eigentlich weitergehen. Aber jetzt eben in einem gemächlicheren Rhythmus.
Ja, genau.
Wir werden ja auch nicht jünger.
Von Familienurlauben und einem Wiedersehen in Münster führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über Planeten und Gene, vorbei an Film- und Gemäldekritiken, hin zu melodischen Heavy-Metal-Klängen, die uns überrascht und unsere Neuroplastizität trainiert haben. Obschon wir wissen, dass wir wenig Zeit haben, wird unsere Reise im zweiwöchentlichen Rhythmus weitergehen.